Radio Lora mit dem monatlichen offenen Trikontkanal. Im Studio begrüßt euch der Branko. Heute geht es, wie vor 4 Wochen angekündigt, wieder um die geografisch erste französische Kolonie um Korsika. Ihr hört in der nächsten Stunde den zweiten Teil von dieser Radio Drüegland-Produktion. Während es im vor 4 Wochen ausgestrahlten ersten Teil vor allem um Geschichte und Kolonialisierung von der Insel Korsika gegangen ist, wird heute die autonomistische Bewegung, der korsische Widerstand, beschrieben.
Certainement en vie, notre hymne national. Mais ne vous inquiétez pas, il n'est pas très martial ni très militaire. C'est une manière pour nous de crier que nous existons encore et que nous voulons vivre libre.
Wie am Anfang angekündigt, ist der erste Teil von dieser Korsika-Sendung hier auf 104,5 MHz vor genau 4 Wochen ausgestrahlt worden. Die Produzentin und der Produzent von der Internationalismus-Redaktion von Radio Drüegland fassen jetzt kurz den Inhalt von dieser ersten Sendung zusammen.
Korsika ist seit 1786 französische Kolonie. Die Korsen, ein Volk mit eigener Kultur, Sprache und Identität, hatten sich schon seit jeher gegen die Unterdrückung durch fremde Mächte zu behaupten und konnten ihre Unabhängigkeit nur durch den Rückzug in die unwegsamen Regionen der Bergwelt im Inneren der Insel erhalten. Der moderne Kolonialismus kennt jedoch viele Möglichkeiten, sich auszubreiten. Von Anfang an setzte Frankreich auf ein Ausbluten der Bevölkerung. Junge Korsen wurden in den Kolonialkriegen verheizt, die herkömmlichen Erwerbsstrukturen wurden systematisch zerstört, die korsische Sprache verboten. Es gab keine Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten. Die Folge? Die Korsen wurden beinahe zu einer Minderheit im eigenen Lande. Von den ca. 240.000 Inselbewohnerinnen und Bewohnern sind heute nur noch etwa die Hälfte Korsinnen und Korsen.
Aufständische wurden scharf verfolgt und in weit entfernte Straflager verfrachtet. Fremden dagegen wurde das Leben auf der Insel leicht gemacht. So gab es für die aus Algerien vertriebenen Großgrundbesitzer, Militärs und Geheimdienste großzügige Gelder und Ländereien, sodass diese nach kurzer Zeit immense Besitztümer anhäufen konnten. Vor allen Dingen Weingüter mit riesigen Monokulturen und minderwertigen Weinen an der Ostküste Korsikas. Sie beherrschten bald den gesamten Weinhandel und zerstörten die Existenzen der korsischen Winzer.
Ein anderes, sehr wichtiges Problem ist das des Tourismus. Mit ihm machen französische und andere ausländische Spekulanten und Kapitalisten das große Geschäft. Auf diese zwei Punkte, die Algerienfranzosen und den Tourismus, konzentriert sich die Kritik und der Kampf der Korsinnen und Korsen. Anfang der 60er Jahre formierten sich größere politische Zusammenhänge.
Dabei gab und gibt es verschiedene Positionen. Auf der offiziellen Seite die Ableger der französischen Parteien auf der Insel, repräsentiert durch die Chefs der größten Familienclans, die traditionell einen großen Einfluss haben. Daneben das Spektrum der Autonomisten, die eine Autonomie Korsikas in bestimmten Bereichen anstreben, generell aber auf eine weitere Kooperation mit Frankreich setzen. Die Autonomisten spalten sich in zwei Lager, die ARC, die Azione per la Rinascita di Corsica, und die PPCA, die Partito di Popolo Corso per l'Autonomia. Die ARC ist die gemäßigtere, aber auch die mit dem größeren Zulauf. Sie erhoffen eine interne Autonomie und setzen beispielsweise auf die europäische Integration. Die PPCA fordert dagegen einen eigenen korsischen Sozialismus und einen Umbau der kapitalistischen und kolonialistischen Strukturen.
Auf der inoffiziellen Seite gibt es die FLNC, die Fronte a Liberazione di Corsica, eine allerdings erklärtermaßen nationalistische und separatistische Organisation, die den bewaffneten Kampf für die totale Unabhängigkeit der Insel führt. Soweit erst einmal die Zusammenfassung. Die Musik, die ihr gleich hören werdet und die auch schon am Anfang lief, ist von der Gruppe Canto u Popolo Corso, einer Gruppe, die sich um den Erhalt traditioneller korsischer Musik bemüht und eigene politische Texte in Korsisch schreibt. Die Arietta handelt von der Schönheit und dem Glück, die, wie es heißt, auch auf der Insel existieren. In den anderen Liedern wird dagegen das Bild Korsikas aufgezeigt, das gerade den Touristen und Fremden nicht bewusst ist. Das Bild der Kämpfe, Probleme und die Geschichte der Unterdrückung der Korsinnen und Korsen.
Que ma voix franchisse les montagnes, la mer et les frontières. Ce sont les paroles de cette padiela. Et c'est aussi notre souhait ce soir pour vous faire connaître une Corse dont vous n'avez certainement jamais entendu parler. L'Arietta nous parle de la beauté et du bonheur qui devrait exister dans cette Corse.
Quand la gonta in me, quell'aria languente, navigando il cimbari, la me vantesia. L'alba non so più, risplende la magia. della Gicioca. La gli spersi in vidu al ritorno a onda di le sciotte a fulena la via usò l'esecutato. Di da runetta facca a l'uburtello e lampa un caro rosso a lusitello innamorato chi di gonta
sicher kein Zufall, dass sich der Widerstand auf Korsika Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre richtig ausprägte. Vor allen Dingen junge Korsinnen und Korsen erlebten die Auseinandersetzungen und Kämpfe an den französischen Universitäten. Sie kamen im Sommer auf die Insel mit Forderungen nach einer eigenen Uni für Korsika, mit Analysen des kolonialistischen Verhältnisses zu Frankreich und politischen Programmen. Sie organisierten eine Sommeruniversität und übten Druck auf die lahmen, auf Gerede setzenden Organisationen aus.
1973 gab es eine erste größere Aktion. Entzündet hatte sich der Konflikt um den sogenannten Roten Schlamm. Dabei ging es um die Verschmutzung des Meeres zwischen Italien und Korsika durch Industrieabfälle. Ein italienischer Chemiekonzern verklappte jahrelang täglich mehrere Tonnen hochgiftige Abfälle vor der korsischen Küste. Die Pariser Zentralgewalt unternahm trotz zahlreicher Proteste nichts gegen die Verseuchung. Die Aktionen, an deren Spitze, und allein das ist in der durch und durch patriarchalen Gesellschaft der Korsen ungewöhnlich, eine Frau stand, weiteten sich schnell aus. Es begann mit kleinen Streiks. Dann wurde ein Bombenanschlag auf die italienische Fährgesellschaft unternommen, die für den Transport der Gifte verantwortlich war. Frankreich begann hart durchzugreifen, doch es ging erst richtig los.
Anfang Februar 1973 versammelten sich auf der ganzen Insel ca. 10.000 Demonstrantinnen und Demonstranten. In Frankreich gab es Solidaritätskundgebungen, wie zum Beispiel einen Hungerstreik von Studis an der Uni in Paris. Die französische Regierung schickte Sondereinsatzkommandos, die Tränengas und Schlagstöcke einsetzten. Trotzdem gelang es, ein Regierungsgebäude zu stürmen, die französische Flagge herunterzureißen und die korsische Flagge mit dem Maurenkopf zu hissen.
Zahlreiche Menschen wurden verhaftet. Ende Februar fand als Reaktion auf diese Maßnahmen ein Generalstreik statt. Isola Morte, wohlgemerkt gegen den Willen der Gewerkschaftsführung. Die französische Regierung musste einlenken. Die Gefangenen wurden freigelassen und die Giftmüllverklappung unterbunden. Die Bewegung, bisher eher reformistisch, radikalisierte sich.
Vage Reformen sind kein Heilmittel gegen das Übel, an dem wir leiden. Das System muss vollständig verändert werden, damit die Korsen ihr Leben in die eigenen Hände nehmen können.
Im folgenden Jahr verschärften sich die Auseinandersetzungen. Die Menschen auf der Insel haben ein Gefühl für ihre Stärke bekommen. Die Bauern und Bäuerinnen demonstrieren gegen die Machenschaften der Gros Colons, der Algerien-Franzosen. Aus Hubschraubern wird Tränengas in die Dämmung geworfen. Die FLNC unternimmt über 100 Bombenanschläge auf der Insel. Keines ihrer Mitglieder kann gefasst werden, was auf eine nicht geringe Unterstützung durch die Bevölkerung schließen lässt. Spektakuläre Aktionen wie eine geheime Pressekonferenz in der Kathedrale der Hauptstadt Ajaccio füllen die Schlagzeilen der französischen Presse. Die französische Regierung startete nicht zuletzt wegen der anstehenden Präsidentschaftswahlen ein Befriedungskonzept. Sie schickte einen Unterhändler, Liberbou, nach Korsika, der versuchte, einen ganzen Sack voll scheinbarer Zugeständnisse zu verkaufen.
Er gründete verschiedene Kommissionen, die sich mit den Forderungen der Korsinnen und Korsen beschäftigen sollten. So zur Planung einer Universität in Korti, eine Kommission für Kulturfragen, für das Hotelwesen und so weiter. Die Autonomisten von der ARC und PPCA ließen sich auf die Ebene der Verhandlungen ein und bekleideten selbst einige der vergebenen Pöstchen. Nur aus dem Untergrund von der FLNC war zu hören:
Regionalismus und Autonomismus sind lächerliche und abstruse Forderungen für einen reformistischen Betrug.
Sie plädierten für eine regelrechte nationale Befreiungsfront.
Aber auch die Autonomisten merkten noch rechtzeitig, dass sie geleimt wurden. Der Führer der ARC erklärte später:
Aber Anfang 1975 merkte die Rechte, dass ihre unerträgliche Politik in ein Drama münden könnte. Sie schickte einen außerordentlichen Botschafter, Liberbu, der schon im Januar mit der ARC zusammentraf. Liberbu glaubte, das Korsika-Problem lösen zu können, ohne die kolonialen Einrichtungen ändern zu müssen. Er arbeitete eine Karte aus, in der es von demagogischen Versprechungen wimmelte. Er desillusionierte die Korsen, als er im April 1975 erklärte: Nicht einmal 200.000 korsische Autonomisten würden genügen, um die Verfassung zu ändern.
1975 ist die Stimmung auf der Insel mehr als gereizt. Die FLNC verstärkt ihre Aktivitäten. Es gelingt ein spektakulärer Anschlag auf zwei Militärmaschinen. Frankreich setzt einen neuen Präfekten ein, der sich bei der Bekämpfung separatistischer Bestrebungen in Guyana hervorgetan hatte. Die Bullenpräsenz wird verstärkt. Spezielle Antiterroreinheiten stationiert. Im August 1975 kommen 8.000 Korsen und Korsinnen zum Jahrestreffen der ARC. Viele fordern, mit dem Geschwätz aufzuhören und aktiv zu werden. Die Reaktionen bleiben nicht aus. Wenige Tage nach dem Treffen besetzen ein Dutzend Mitglieder der ARC, unter ihnen ihr Chef, Edmond Simeoni, das Weingut eines Großgrundbesitzers. Die Aktion soll auf die illegalen Praktiken der Colons hinweisen, die den Wein punchen, Kartellabsprachen mit Weinhändlern treffen und somit den Markt total kontrollieren. Die Regierung zieht alle Register. Binnen Stunden werden 2.000 bewaffnete Bullen eingeflogen. Paramilitärische Einheiten, von Hubschraubern unterstützt, stürmen das Weingut. Im Verlauf eines Schusswechsels werden zwei Bullen getötet, ein ARC-Mensch schwer verletzt. Die ARC wird verboten und den Besetzern werden ein Jahr später Staatsschutzprozesse gemacht. Die Korsinnen und Korsen protestieren. Wieder gibt es einen Generalstreik. Kritik am Vorgehen Frankreichs wird auch international laut. Doch es werden weitere Verhaftungen vorgenommen. Solidaritätsaktionen für die Gefangenen werden verboten und verfolgt. Schließlich wird von den politischen Problemen abgelenkt. Das Scheckbuch wird gezückt.
Die Regierung verspricht Verbesserungen im Verkehrswesen, was besonders die Transporttarife betrifft, die bisher den Export korsischer Waren erschwerten. Die korsischen Winzer sollen stärker gefördert werden. Es soll eine Wahlreform geben, die den bisher vorherrschenden Wahlbetrug unterbinden soll. Die Lage beruhigt sich aber nicht. Die verbotene ARC formiert sich neu und wird zur APC. Sie gibt sich jedoch so gemäßigt, dass sie keine großen Erfolge hat. Die militante FNNC dagegen scheint auf dem Höhepunkt ihrer Aktivitäten. 1976 herrscht mehr oder weniger Krieg.
Der Tourismus, das Hauptgeschäft für Frankreich, erfährt hohe Umsatzeinbußen. Der Boden ist zu heiß. Die FLNC kapert eine leere Boeing und sprengt sie. Das als Warnung an die Touristen, die kurz zuvor noch darin gesessen hatten. Es folgen wahllose Verhaftungen, die Folgen sind bekannt. Die Gefangenen werden in Hochsicherheitsgefängnisse in ganz Frankreich verteilt und sollen in Staatsschutzprozessen abgeurteilt werden. Sie gehen in den Hungerstreik. Auf Korsika und auch in Frankreich gibt es eine breitere Unterstützung. Doch ein Generalstreik und weitere Attentate bewegen nichts. Die Gefangenen bleiben isoliert und werden zwangsernährt.
Noch mehr Gelder werden in die Insel gesteckt. Es soll eine Industrie aufgebaut werden. Die Landwirtschaft soll auf den Anbau von Zitrusfrüchten umgestellt werden. Die Situation in den folgenden Jahren bleibt festgefahren. Die FLNC-Leute, die in der Presse wegen ihres geschickten Umgangs mit Sprengstoff als Dinamiteros bezeichnet werden, treffen immer wieder sensible Punkte, wie die NATO-Basis in Solenzara oder das Sendezentrum für Radio und Fernsehen. Trotz zahlreicher Verhaftungen proklamieren sie die Ausweitung des Kampfes auf Frankreich, ihre bevorzugten Ziele dort, Banken und Justizgebäude. Aus dieser Zeit stammt das Lied Sirella d'Irlanda, das den irischen Gefangenen gewidmet ist, die, wie es heißt, genauso wenig Banditen oder Terroristen seien wie Korsen, da auch sie den legitimen Kampf für die Freiheit ihres Vaterlandes führen würden.
Francis Jos, Patsy O'Hara. Va-t-il y avoir encore de nombreux noms irlandais à prononcer pour qu'on comprenne que ces gens-là ne sont pas des bandits, mais des gens qui luttent pour leur patrie, pour leur pays. C'est à cette sœur d'Irlande que nous envoyons cette chanson ce soir. Sourire.
Infierata la mia rima, chi n'aiuta manta pena, è scritta non ton giornale, a disgrazia chi ti mena.
Ti castighe già l'inglese, chi ti stringe la catena, sorella d'Irlanda, sorella d'Irlanda.
Soffiola di sta terra, e a Giulia stessa sorte, la mia prigione francese è muteso le soporte.
E l'ordine coloniale mi ha condannato a morte, sorella d'Irlanda, sorella d'Irlanda. Sorella d'Irlanda.
Fetto notte so di sangue e a montate di rolu, quando gli uni e la mitraia, quale cun si sente solo. Una sera in Bastia, hanno pia d'un figliolo, surela di randa, surela di randa. Beuran e cunicia, chi figliolo era d'onore, ma quando l'hanno trovato, si è strappato lo mio cuore. Ma francherà di un male per spargliere un mio terrore, surela di randa, surela di randa. Un giorno ci scriveremo quando a pace tornerà, quando la mente sarà sciolta per pure ci abbraccia. Questo mondo di giustizia, giurgo che lo cascherà, surela di randa, surela di randa.
Doch auch die Rechte bleibt nicht untätig. Es tritt eine Gruppe namens Frankia auf. Eine Aktionsfront gegen Unabhängigkeit und Autonomie. Sie verstehen sich als eine Untergrundorganisation der Freunde Frankreichs und bombardieren beispielsweise das Verlagsgebäude der Zeitung der Autonomisten. Als die Autonomisten versuchen, auf Elba einen Radiosender zu errichten, um das französische Rundfunkmonopol zu durchbrechen, baut zunächst die Spionageabteilung des Innenministeriums Störsender. Die funktionieren jedoch nicht. Kurz darauf verübt die Frankia ein Attentat auf den Leiter der Radiostation. Spätestens zu diesem Zeitpunkt, so erklären die Autonomisten, ist klar geworden, dass offizielle Regierungsstellen hinter der Frankia stehen und sie unterstützen, also eine Parallelpolizei, wie es sie auch in Algerien gab, und deren damalige Mitglieder ja inzwischen auf Korsika ansässig geworden sind.
Das nächste Ereignis steht damit in direktem Zusammenhang. Am 6. Januar 1980 nimmt die APC drei Leute von der Frankia gefangen. Sie hatten sie gestoppt, als sie, schwer bewaffnet, auf dem Weg waren, einen Anschlag auf ein Mitglied der APC zu unternehmen. So jedenfalls behauptete es einer der Gefangenen, den die APC in die Frankia eingeschleust hatte. Die APC-Leute verschanzten sich mit den Gefangenen in Bastelica, einem kleinen Ort, und setzten für den nächsten Tag eine große Pressekonferenz an, auf der sie über die Machenschaften der Frankia und ihrer Hintermänner aufmerksam machen wollten. Die Bullen riegelten den Ort ab, griffen aber zunächst nicht ein. Erst kurz vor der Pressekonferenz am nächsten Morgen ließen sie Sondereinsatzkommandos aufmarschieren und drohten den Ort zu stürmen. Verhandlungen, bei denen die APC eine Untersuchung der Beziehung zwischen der Frankia und Regierungsstellen forderte, verliefen ergebnislos.
Am Nachmittag wurde Bastelica gestürmt, wieder unter Einsatz von Hubschraubern und schweren Waffen. Alle Häuser wurden durchsucht und etliche Menschen festgenommen. Die APC-Leute samt ihren Geiseln wurden allerdings nicht gefunden. Sie tauchten erst am folgenden Tag wieder auf. Die Geiseln hatten sie auf der Insel versteckt und selbst ein Hotel in Ayacucho besetzt. Wieder sperrten die Bullen alles ab, doch nun waren sie mitten in der größten korsischen Stadt. Die Korsen und Korsinnen hatten mittlerweile zu einer Großdemo mobilisiert, die die Bullen in arge Schwierigkeiten brachte. Die Situation eskalierte, als aus der Demo geschossen wurde und ein Mann der CRS, der französischen Antiterroreinheit, die ja auch auf dem Festland oft gegen linke Opposition eingesetzt wird, getötet wurde. Die These, der Schütze sei ein Provokateur gewesen, hält sich seitdem hartnäckig. Nach den Schüssen brach eine Panik aus, bei der noch weitere Menschen verletzt wurden. Die Bullen errichteten auf der ganzen Insel Sperren und Kontrollen. Am nächsten Tag wurden bei zwei unterschiedlichen Vorfällen zwei Bürger von den Bullen erschossen, weil sie nicht sofort auf die Kontrollen reagiert hatten. Demos, Streiks, der übliche Kreislauf. Frankreich erkaufte sich die Ruhe wiederum mit Subventionen und Krediten. Das folgende Lied, Giannaggio, beschreibt die eben genannten Ereignisse in Bastelica.
Bastelica et Ajaccio se sont déroulés des événements tragiques, puisque deux femmes
et un homme ont été abattus par les forces de police dans la rue. Et encore cette particularité de nos élus, aucun n'a pu élever sa voix. Juste l'évêque de la Corse, Monseigneur Thomas, a pu lancer son message d'amour et de paix en parlant du droit du peuple à vivre sur sa terre face à des lois qui peut-être ne conviennent plus. Gennady.
Aspettando a diama, io oggi porta pace di tutta gente a brama, se pieta ancora serga e parla o signore. Stato omnipotente, tu chi stai l'impero, ti forse a canire e di varo e di fuoco, legammi sti violi e legammi sto luogo, comandami o saete contra uso a dispero. Un parle mo di legge, ma guerre de politrici, si so pisa di tutti contra la noi ingiustizia, di mani e di oce. Cresce la vigia, spingere attorno sangue, se tu li legami. Ma queste non so voce, chi sente la prepotenza, e debole o signore, impeto statuella, i più imbeoleni, coleno all'ombra terra, la guerra chi di nuova, quella unica
Ja, mehr oder weniger zur Entspannung werden wir euch jetzt ein kleineres Märchen vorlesen. Und zwar heißt dieses Märchen Giovanni der Eremit und ist erzählt von Signore Marini aus Porto Vecchio.
Giovanni der Eremit hatte sich in einen Wald zurückgezogen, wo er von allen außer von Gott abgesondert lebte.
Da er immer nur betete, war der arme Mann so mager geworden, dass man seine Knochen hätte zählen können. Jedoch ermangelte es dem heiligen Mann an nichts. Die Bewohner des Landes brachten ihm alle Arten Lebensmittel.
Wenn er sich nicht das, was man ihm bringt, zunutze machen will, sagten sich Diebe, werden wir es ihm stehlen. Aber da er eine heilige Person ist, werden wir ihm kein Leid zufügen.
Eines Tages nahmen die Gauner allerlei Musikinstrumente, der eine eine Flöte, der andere eine Harfe oder eine Geige.
Welch himmlisches Konzert können wir damit veranstalten, sprachen sie unter sich. Und schon waren sie auf dem Dach der Hütte des heiligen Eremiten und sangen im Chor.
Giovanni, du guter Giovanni, Herr Jesus schickt nach dir. Wirf, was du besitzt, hinaus, dann steige in den Himmel auf.
Wie er diese von einer so hübschen Musik begleiteten Stimmen vernahm, glaubte Giovanni, dass der Herrgott von seiner dauernden Buße bewegt, ihn in den Himmel holen wolle. Er beeilte sich also zu gehorchen und warf seine ganze Habe hinaus. So wie er sie vor seine Hütte stellte, zog ein geschickter Dieb alles nach oben, sodass Giovanni an ein zweites Wunder glaubte.
Als nichts mehr in der Hütte geblieben war, wollten die vermeintlichen Engel etwas zum Lachen haben und begannen zu singen.
Giovanni, du guter Giovanni, das lässt dir der Herr Jesus sagen. Tanze draußen ohne Kleider und dann steige in den Himmel.
Was für eine merkwürdige Idee des Herrn, dachte der Eremit. Doch da er sich von Gott auf die Probe gestellt glaubte, warf er seine Kleider ab und begann, so gut er konnte, zu tanzen, wobei er sich der Zeit seiner Jugend erinnerte.
Indessen machten sich die Diebe davon, die alles, was sie wollten, bekommen hatten, und lachten aus vollem Halse. Was Giovanni anbelangte, so tanzte er, tanzte lange Zeit, aber die Engel kamen ihn nicht holen.
»Der Herr macht sich über mich lustig«, sagte der Heilige, »und ich weiß wahrhaftig nicht, warum er mich tanzen lässt, wo er doch weiß, dass ich alt und krank bin.«
Darauf überwältigte ihn die Müdigkeit, er ging in seine Hütte, wo er sogleich in tiefen Schlaf fiel. Aber so mäßig Giovanni auch immer gelebt hatte, am nächsten Morgen knurrte sein Magen gewaltig. In seiner Behausung war ihm nichts mehr geblieben, da die Engel einschließlich seiner Kleider alles emporgenommen hatten. Was tun?
Er beschloss, um Almosen zu bitten. »Ganz nackt?«, fragte er. »Ja, ganz nackt. Welche Frau würde auch ein Auge auf einen armen, alten und abgemagerten Mann wie ihn werfen?« So wenigstens dachte der gute Mann. Giovanni machte sich auf den Weg. Unterwegs traf er ein Mädchen, das bei seinem Anblick schreiend davonlief.
»Teufel, Teufel«, sagte sich der Heilige, »es scheint, dass ich noch Eindruck mache. Jedoch, wenn jeder so schnell davonläuft, werde ich bald Hungers sterben.«
Eine Frau kam vorbei.
»He, Frau, gib mir eines deiner Kleider, damit ich mich verhüllen kann.«
»Oh, der hässliche Alte, mein Gott, wo kann der herkommen?«
Die Frau floh, so schnell sie ihre Beine trugen. »Ich habe entschieden, kein Glück heute«, dachte Giovanni, »ich muss mich bekleiden.«
Er fand ein Betttuch, das am Wegrand zum Trocknen ausgebreitet war, nahm es und wickelte sich so gut es ging darin ein. Aber der Eigentümer, der in der Nähe war, fing an zu schreien.
»Haltet den Dieb! Haltet den Dieb!«
Der unglückliche Eremit wurde gefasst und ins Gefängnis gesteckt.
Bald erfuhren die alten Leute in der Gegend von dem Missgeschick des Gottesdieners und als gute Christen befreiten sie ihn.
Frisch eingekleidet wurde Giovanni in seine Hütte geführt, die aufs Neue mit vielerlei Lebensmitteln versorgt war.
Die Diebesbande bekam davon Kunde und wie ihr euch vorstellen könnt, wollte sie zum zweiten Mal dem gottesfürchtigen Greis ein Ständchen geben. Sie kletterten alle auf das Dach und begannen zu singen.
Giovanni, du guter Giovanni, Herr Jesus schickt nach dir, wirf, was du besitzt, hinaus, dann steige in den Himmel auf.
Aber der Eremit begann des Paradieses, das ihm die Engel versprachen, überdrüssig zu werden. So antwortete er ihnen:
Engel, schöne Engel, dem Herrn Jesus bestellt, dass wer mich einmal täuscht, mich nicht mehr täuschen kann.
Als die Diebe sahen, dass Giovanni sich nicht ein zweites Mal übers Ohr hauen ließ, fassten sie den Entschluss, anderswo ihr Glück zu suchen und ließen den guten Alten in Frieden.
Appassidiata la neve s'agguata e pie si piata in ogni vulco piove piove late va gronca le pate c'è poca scombate o gioca l'andrò. Sumeri, la reci penseri, umbrosi mazzeri, persi cacciano, so fatta figeti, i nostri busseti, so bionculi teti, chi me la stagliò. E io agli straci prestavo turaci, in gradizi teraci, perché ho amo, uentu sculiscia, lasciando una striscia di bomba ceriscia sopra i maggiò. Hey! Appassidiata la neve s'agguata e pie si piata in ogni vulco, piove piove late, va gronca le pate, c'è poca scumbate, o gioca la bro. Quanto rumena, o cielo sumena, l'angosce la pena, di lo mi maio, l'angosce la pena, di lo mi maio.
»1980 geht es auch in den anderen französischen Kolonien zur Sache. In Martinique, Guadeloupe und Tahiti regt sich Widerstand. aber auch in Frankreich selbst, in der Bretagne, gerät die Staatsmacht ins Wackeln. Die Lage entspannt sich mit den Präsidentschaftswahlen 1981. Giscard d'Estaing verliert gegen Mitterrand. Dieser verspricht das Blaue vom Himmel. Er will das Staatsschutzgericht abschaffen, redet von einer umfassenden Amnestie für politische Gefangene. Laufende Prozesse sollen fallen gelassen werden. Im Rahmen einer Dezentralisierungskampagne setzt die neue Regierung auf Korsika Zeichen. Korsika bekommt einen Sonderstatus und ein Regionalparlament mit eingeschränkten Rechten. In Corti entsteht eine Uni. Kurz, es wird in vielen Punkten auf die Forderungen der Autonomisten eingegangen. Sie sind damit auch erst einmal ruhig gestellt. Aber auch die FNNC verkündet einen Waffenstillstand und gibt an, die Entwicklung abwarten zu wollen. Tatsache ist jedoch, dass die FNNC durch zahlreiche Verhaftungen arg geschwächt ist und nun, da die Mehrheit der Korsen oft die neuen Zugeständnisse abwehrt, eher isoliert ist.
Mit der Ruhe war es aber sowieso nicht lange her. Bald merkten die Korsinnen und Korsen, dass ihre Erwartungen an eine Verbesserung ihrer Lebensumstände sich nicht erfüllten. Ganz im Gegenteil wurden sie immer mehr verdrängt. Das Tourismusgeschäft wird ohne sie gemacht. Mehr und mehr Regionen an der Küste fallen in die Hände ausländischer Spekulanten, die dort luxuriöse Feriensiedlungen hinbauen. Bei einer Fahrt an der Küste entlang ist es oft auf Kilometer unmöglich, an den Strand zu gelangen, da sich alles im Privatbesitz befindet. Die Arbeitslosigkeit ist groß, es gibt kaum Industrie und in der Landwirtschaft wird das Geschäft nach wie vor von den Großgrundbesitzern gemacht.
Vorschläge der Autonomisten, beispielsweise auf Solarenergie und Technik oder traditionelles Handwerk zu setzen, bleiben unbeachtet. Stattdessen entstehen bedenkliche Projekte wie Ölbohrungen direkt vor der Küste. Die Lebenshaltungskosten auf der Insel sind enorm hoch, ca. 15% über denen des Festlandes. Die Löhne entsprechen dem natürlich nicht. In den Jahren seit 1981 bis 1989 tat sich, so viel ich weiß, trotzdem nicht sehr viel. Die FNNC fing zwar irgendwann mit den Bombenanschlägen wieder an, doch gewinnt Mensch den Eindruck, als gehörten diese schon fast zum Alltag. 1988 verkündete die FNNC einen erneuten Waffenstillstand. Diese Erklärung wurde aber eher als Ausdruck der desolaten politischen Lage verstanden. Erst letztes Jahr tat sich mehr oder weniger Unerwartetes.
Im Frühjahr, genauer gesagt im März, traten die Angestellten der Post in einen unbefristeten Streik. Andere Beschäftigte des öffentlichen Dienstes zogen nach, so Lehrerinnen und Lehrer, Fluglotsen, Transportarbeiterinnen und Arbeiter. In diesen Bereichen arbeiten besonders viele Korsinnen und Korsen. Denn andere Verdienstmöglichkeiten gibt es ja kaum. Binnen kurzem war das öffentliche Leben der Insel lahmgelegt. Die Streikenden forderten in erster Linie wesentlich höhere Löhne, doch schon bald tauchten andere politische Forderungen auf. Der Touristenstrom sollte die Insel der Schönheit ungetrübt erscheinen. Zur Hochsaison. Nach 6 Wochen waren ca. 21.000 Beschäftigte im Streik. Das sind 1/4 aller Arbeiterinnen und Arbeiter der Insel.
Auf den Straßen kam es bei zahlreichen Versammlungen und Demonstrationen immer wieder zu Auseinandersetzungen mit den Bullen. Besonders verhasste Einrichtungen wurden angezündet und zerstört. In den Nächten waren besonders junge Korsinnen und Korsinnen auf den Straßen. Der Kampf konzentrierte sich auf Bastia im Norden der Insel. Es ist schwer, den Eindruck, den ich zu dieser Zeit hatte, zu vermitteln. Teilweise war die Situation aber wirklich brenzlig. Es waren unheimlich viele Gebäude zerstört. Alle Telefonzellen waren hinüber. Die Ortsschilder mit französischen Namen waren nicht nur wie sonst üblich übersprüht, sondern kaputt. Überall liefen Massen von schwer bewaffneten Bullen herum. Es waren sehr viele Parolen gesprüht.
Corsica Nostra, unser Corsica. Francesi fora, Franzosen raus.
Die wenigen Touristen auf der Insel waren ziemlich in Panik. Es gab weder Benzin noch fuhren Fähren aufs Festland zurück. Nach wochenlangen Streiks gab es große Demonstrationen. Anfang April marschierten 12.000 Demonstrantinnen und Demonstranten zur Pariser Präfektur. Jeder und jede 20. Korsin und Korse. Auch die FNNC meldete sich erstmals seit dem Waffenstillstand wieder mit einem Bombenanschlag. Mitte April schalteten sich auch die Autonomisten in die Streiks ein. Sie hatten bis dahin den Streik mit den Forderungen nach mehr Geld zwar formal unterstützt, betonten aber immer, dass das Problem eigentlich tiefer liege und größerer politischer Lösungen bedarf. Auf einer großen Kundgebung in Ayacucho, zu der 5000 Menschen kamen, forderten sie die schnelle Entkolonialisierung der Insel, Korsisch als Pflichtfach in den Schulen einzuführen, einen Entwicklungsplan nach korsischen Interessen und die Freilassung der politischen Gefangenen.
Amiku Kisitu ist ein Lied über Freundschaft und Solidarität, die sehr wichtig sind, da die Korsinnen und Korsen nur sehr wenige sind und eng zusammenhalten müssen, um etwas zu erreichen.
Les Corses ne sont pas très nombreux, mais après tout, on ne compte pas un peuple comme un troupeau de moutons. Il existe ou il n'existe pas. Et si le peuple corse continue d'exister, c'est grâce à l'amitié et à la solidarité de tous ses membres qui sont à l'extérieur ou en Corse. Amigo Chisito.
Chisi tu che ci mordi la mano quando il vento gira in un cielo isolano quando il senso spira in un cervello umano amico Chisi tu. Uccisi tu che ci porti pensiero, quando un morso stringe di vero forestero, quando io ti innera dal vecchio a dispero. Amico, uccisi tu. Uccisi tu che copri l'olore, quando arrosta iala un fuoco dell'amore, quando avvede galla in cuore tra i dolori. Amico, uccisi tu. Amico, uccisi tu che ci apri le porte, quando l'idea amore non t'ha strade d'orte, quando lo sboccia un fiore come sogno di morte. Amico, uccisi tu. Uccisi tu chi dietti lo mondile, quando il tempo viene tu ne sei più gentile, quando la viene l'ora tu ne sei più civile.
Nach 9 Wochen begannen die Streiks abzubröckeln. Allerdings gab es auch Zugeständnisse finanzieller Art. In rasender Eile wurde Korsika wieder rauspoliert. Dem anrollenden Touristenstrom sollte die Insel der Schönheit ungetrübt erscheinen. Zur Hochsaison schien alles vergessen. Waldbrände und die üblichen sommerlichen Probleme verdrängten die politischen Nachrichten aus den Zeitungen.
Im August gab es dann allerdings ein Treffen internationaler Guerillabewegungen in Korti. Dabei waren laut Taz Vertreterinnen und Vertreter aus Irland, Euskadi, also dem Baskenland, von den Antillen und verschiedene linke Organisationen. Was dort besprochen wurde, konnten wir leider nicht in Erfahrung bringen. Die bürgerlichen Medien geben da keine Auskunft und an andere Informationen zu kommen ist sehr schwer. Allgemein ist aber klar, dass auf Korsika die Debatte um den Tourismus sehr intensiv geführt wird. Wie wir in der ersten Sendung schon ausgeführt haben, ist Mensch inzwischen, was Korsika angeht, zwar von dem Konzept des Massentourismus abgewichen und setzt stattdessen auf Luxus- und Individualtourismus. Dieser ist in seinen Auswirkungen jedoch genauso schlimm. Welches diese sind, will ich jetzt nicht näher ausführen. Darüber sollte sich jede und jeder eh einmal ein paar Gedanken selbst machen. Ansonsten sei auf eine Sendereihe zu diesem Thema verwiesen, die ihr demnächst bei Radio Dreieckland hören könnt.
Zurück zu Korsika. Anfang dieses Jahres meldete sich die FLNC in alter Frische wieder. Per Video gaben sie in einer Erklärung unter anderem an, die Wildwüchse des Tourismus bekämpfen zu wollen. Am 15. Januar fielen ihnen 20 Bungalows des FKK-Feriendorfes Corsicana Forêt rund 50 Kilometer südlich von Bastia zum Opfer. Dabei liefen 60 FLNC-Leute am helllichten Tag in dem Dorf auf, überwältigten die dort Beschäftigten und sperrten sie in ein leeres Strandrestaurant ein. Dann brachten sie den Sprengstoff an und sprühten Vorsicht vermint an die Wände. Außer dass die Angeschlossenen dem Feuerwerk zusehen mussten, entstand ihnen persönlich kein Schaden. In dieser Art hat es in den letzten Monaten einige Aktionen gegeben, die dank ihrer fantasievollen Form wohl auch einige Begeisterung in der Bevölkerung hervorgerufen haben. In Wirklichkeit ist die Sache natürlich nicht zum Schmunzeln und der französische Innenminister Pierre Joxe fühlte sich schon zu einer Stellungnahme genötigt.
Seit Monaten bewies Korsika, dass es Gewalt ablehnt. Der richtige Weg ist die wirtschaftliche und soziale Entwicklung Korsikas, an der die Regierung arbeitet. Die jüngsten Ereignisse sind schlecht für Korsika und schlimm für die Kriminellen, die verurteilt werden, sobald sie vor Gericht stehen.
Wie wir sehen, hat sich an der Lage in den ganzen Jahren nicht viel verändert. Die französische Kolonialmacht reagiert einerseits mit politischer Härte auf die in Anführungszeichen terroristischen Auswüchse, andererseits mit scheinbaren Entgegenkommen finanzieller Art, mit Entwicklungshilfeprogrammen und Ähnlichem. In der Presse wird eine recht geschickte Propaganda gegen die Autonomisten und Separatisten veranstaltet. Sie werden als rassistisch, faschistisch und vor allen Dingen korrupt vorgeführt. Meinungsumfragen scheinen zu beweisen, dass korsische Unabhängigkeitsbestrebungen von einer verschwindend geringen Minderheit unterstützt werden. Und so weiter.
An all diesen Aussagen mag etwas dran sein. Es ist von außen unmöglich, das zu beurteilen. So desolat, wie die französischen Medien den Zustand beschreiben, ist es jedoch mit Sicherheit nicht. Ansonsten wäre es unerklärlich, mit welcher Beharrlichkeit sich die Korsinnen und Korsen ihre Identität und ihren Widerstand bewahren. Laut ihren eigenen Untersuchungen wird in 70% ihrer Haushalte noch Korsisch gesprochen. Ihre Lebenskultur als Berg- und Hirtenvolk hat sich im Landesinneren und fernab der Touristenströme noch erhalten. Gerät Mensch doch einmal zufällig in eines dieser Bergdörfer, ist der Wechsel der Kulturen unmittelbar zu spüren. Die Atmosphäre ist offen abweisend bis feindselig. Eindringlinge, die einen neugierigen Blick auf das wahre Korsika werfen wollen, haben hier nichts zu suchen. Es wird Korsisch gesprochen und Mensch ist besser beraten, schnell umzukehren. Ich denke, in beiderseitigem Interesse. Unerklärlich wäre auch, warum es immer wieder zu größeren kollektiven Streik und anderen Aktionen kommt.
So war abzulesen, dass wieder einmal ein totaler Benzinstreik auf der Insel herrscht. Das ist besonders bemerkenswert, weil es mitten in der Hochsaison ist. 300.000 Touristen, so hieß es, sitzen auf der Insel fest. Damit hat der Streik eine ganz neue Qualität, denn bisher war die Hochsaison mehr oder weniger tabu. Immerhin hängen doch auch einige Korsinnen und Korsen von dem kurzfristigen Geschäft ab und aus Rücksicht darauf wurden Aktionen in den drei Sommermonaten für nicht unbedingt sinnvoll gehalten. Das Maß muss also so voll sein, dass auch drastischere Aktionen vermittelbar sind und von einer Mehrheit getragen werden. Bleibt abzuwarten, was auf den traditionell um diese Zeit gerade stattfindenden Treffen der politischen Bewegungen abgeht.
Jetzt zum Schluss noch etwas Musik. Das Lied heißt Quandia Terra Morve und wendet sich an die Mehrheit der Korsinnen und Korsen, die nicht mehr auf der Insel leben und damit aufgefordert werden, doch wieder zurückzukehren und für die korsische Sache gemeinsam einzustehen.
Sont malheureusement plus nombreux à l'extérieur dans le monde et même ici à Paris que dans leur île. En espérant que ce chant soit pour eux celui du retour, Quandia Terra Morve.
Ganz zum Schluss noch eine ganz aktuelle Meldung, die am 10. September die neue Zürcher Zeitung bekannt geworden ist. Bomben gegen Feriensiedlung auf Korsika. Drei Bungalows und ein Baukran sind in der Nacht auf Samstag auf dem Gelände eines Feriendorfes bei Bonifacio im Süden der französischen Mittelmeerinsel Korsika gesprengt worden. Vermutlich von Angehörigen der Organisation FLNC. Ein Dutzend bewaffneter und maskierter Männer hatte zuvor rund 30 italienische Touristen sowie Bauarbeiter gefesselt und in einem Haus eingesperrt. In korsischer Sprache sprühte das Kommando den Spruch «No a Mafia», «Nein zur Mafia», an eine Hauswand. Der letzte vergleichbare Anschlag hatte im April einem Feriendorf bei Propiano ebenfalls im Süden der Insel gegolten. Ja, und das war vom Lora Trikont-Kanal, die Sendung Korsika, hergestellt von der Internationalismus-Redaktion von Radio Drüegland. Natürlich ist die Sendung auch auf Kassette bestellbar, vor allem für die Leute, die jetzt den ersten Teil auch noch hören wollen. Und zwar folgendermaßen: Franken 15 für Mitglieder und Franken 25 für Nicht-Mitglieder einzahlen auf das Postcheckkonto 80-10373-9 80-10373-9 ALR Produkt Vermerk Korsika.